Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo, liebste Freundinnen und Freunde von Kauen Schluck. Momentan werden wir von USO 12 unterstützt und möchten euch für euren nächsten Abend mit guten Freunden inspirieren. Momentan ist es ja ein bisschen schwierig, viele Leute einzuladen, aber es wird definitiv wieder bessere Zeiten geben. Da bin ich überzeugt davon. Und wenn es soweit ist, wäre doch mal eine Idee, schönen Raclette-Grill aufzubauen, Pfännchen mit Gemüse, mit Fisch, Fleisch zu holen und einfach einen guten Abend haben. Was ihr dann schon mal vorbereiten könnt, ist einfach mal eine Flasche USO 12 ins Eisfach legen, damit ihr danach drauf anstoßen könnt. Und ich habe noch einen kleinen Profi-Tipp für euch, für einen schönen Dip. Das ist ein Grillgemüse-Dip, der ist sehr easy, da braucht ihr nicht viel für. Ihr braucht einen Backofen, ihr braucht einen Bräter und ihr braucht ein bisschen Gemüse und USO 12. Ihr heizt den Backofen auf 200 Grad vor, ihr wascht euer Gemüse und dann schmeißt ihr die Tomaten, die Paprika, die Zwiebel, die Knoblauchzehe, die Chili in den Bräter. Und wisst das Ganze noch ein bisschen mit Salz, Olivenöl und einem Esslöffel Uso. Das Ganze wird so lange gebraten, bis es weich ist. Es kann ruhig ein bisschen Farbe nehmen. Wenn das Ganze weich ist, dann holt ihr das aus dem Ofen. Zwischendurch rührt ihr das einfach mal ein bisschen um, wendet es mal, damit die eine Seite, wenn sie schon braun ist, die andere auch noch braun wird. Danach zieht ihr die Tomate von der Haut ab, die Paprika ebenso, macht die Kerne raus und von der Knoblauchzehe holt ihr auch noch die Schale ab. Das Ganze kommt dann entweder in euren Stab- oder Standmixer und dann mixt ihr das Ganze fein, schmeckt es nochmal mit ein bisschen frischen Zitronensaft ab, einer Prise Meersalz und einem Müh USO 12. Ist saulecker und ich glaube, eure Gäste werden euch dafür einfach lieben. Und wenn ihr danach fertig seid, wie gesagt, holt den USO 12 aus dem Eisfach und schön auf Eis oder pur, es ist alles möglich. Und für alle, die es ein bisschen softer mögen, sage ich mal, solltet ihr den 12 Gold, den milderen, süßen Anislikör aus dem Hause USO am Start haben. Der kommt nach dem Essen genauso gut pur auf Eis und bei den Mädels und Jungs definitiv gut an. Hashtag für meine Freunde das Beste. Trinkt bewusst und habt jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Kauen Schluck.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Abfall.
Kau und Schluck.
Du schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre auch schlecht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Hallo und herzlich willkommen bei Kau und Schluck. Es ist mal wieder soweit. Jede Woche erscheinen wir in letzter Zeit. Es ist wirklich, also man kann ja wirklich die Uhren nach uns stellen. Mann, nicht verkehrt. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir sind heute nicht alleine, denn es ist ja immer mal wieder gewünscht, dass wir auch große Themen besprechen. Und ein Riesenthema in meinem Leben sind Kohlenhydrate. Und deswegen haben wir nicht lange gefackelt und haben heute einen echten Brotexperten dazugeholt, einen Bäcker aus Speyer. Das ist ganz in der Nähe beim Dennis Meyer. Speyer in der Nähe von Meyer, nämlich den Sebastian von den Brotpuristen. Die habt ihr vielleicht sogar schon mal auf Instagram gesehen. Kommen wir gleich zuerst mal. Hallo Sebastian, was geht ab?
Ja, hallo in die Runde. Schönen guten Abend. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf hier aus Speyer in der Pfalz. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was die nächste Stunde bringt und worüber wir so quatschen und ja, was abgeht einfach hier.
Sehr wahrscheinlich werden wir über Brot reden, weil du bist ja ein Brotpurist und das haben sich wirklich auch die Leute gewünscht und jetzt gerade in der Zeit machen ja sehr viele Leute auch Brot zu Hause und hoffen auch wirklich auf Expertentipps von dir, weil wir sind jetzt nicht die Brotexperten, das bist du und wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Expertise. Schön, dass du da bist. Hallo Sebastian.
Ja, hallo, guten Abend nochmal. Ja gut, Brotexpertise versuche ich mal so viel wie möglich dann hier reinzubringen, einzubringen. Es ist tatsächlich so, das habe ich mitbekommen, jetzt seit dem ersten Lockdown schon backen die Leute Brot wie verrückt zu Hause. Wir kriegen auch dauernd Anfragen, ob man unseren Sauerteig kriegen kann und da ist ein richtiger Boom durchs Land gegangen, habe ich das Gefühl. Die Hobbybäcker werden immer mehr.
Bei mir ist es genauso gewesen. Also ich habe auch angefangen irgendwie im ersten Lockdown. Ich bin ja Koch, genau wie Dennis. Zwar nicht auf seinem Niveau, aber will ich auch nicht weiter drauf angehen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich da auch mich so ein bisschen ans Brot rangetraut habe und da mal ein bisschen rumversucht habe und dann natürlich auch grandios hin und wieder gescheitert bin. Deswegen finde ich es doppelt so geil, dass du heute da bist. Und ich kann dir mal ganz kurz vielleicht erzählen,
Was hast du denn gemacht? Was war denn los? Was war das Rezept? Wie bist du denn vorgegangen?
Also erstmal finde ich übrigens witzig, du hast eine richtige Strahlkraft gerade anscheinend, denn ich glaube, ich habe dich jetzt bei zwei Bekannten von mir erst war es Paul Ripke, glaube ich, den habe ich gesehen. Wurde ich zum ersten Mal, bin ich auf deinen Namen gestoßen oder auch auf die Brotpuristen. Da habt ihr ja irgendwie ein Brot gemeinsam gebacken und habt das dann irgendwie auch so geil an die Leute verteilt und mit so einer Rutsche nach draußen. Irgendwie. Das sah irgendwie geil aus. Und dann habe ich euch noch bei Jule Wasabi hat dann irgendwie noch Brot geteilt. Genau. Da war ich so, was ist denn jetzt los? Und dann sagt der Stecker, wollen wir über Brot reden? Ich glaube, ich habe einen guten Gast, nämlich die Brotpuristen. Da habe ich gedacht, also wirklich genial. Also da kann man ja wirklich immer sagen, herzlichen Glückwunsch.
Was ist da bei dir los?
Stark. Was ist da bei dir los?
Keine Ahnung, ich mache einfach die Dinge, wo ich Bock drauf habe und dann klappt's auch meistens. Also das mit Paul war einfach so, der kommt ja aus Heidelberg, das ist ja nicht weit von Speyer, ne? Und ich habe von dem mal Klamotten bestellt, seine Pari-Klamotten, und dann hat er mir irgendwie eine Insta-DM geschickt, hat gesagt, krass, Auestraße in Speyer, die kenne ich, da war ich in meiner Kindheit irgendwie gefühlt jede Woche, weil meine Oma hatte da eine Immobilie. Und so ist der Kontakt entstanden, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, hat er gesagt, wenn er dann in Deutschland ist im September, dann kommt er mal bei uns vorbei und will mal unsere Brote probieren. Und das hat ihm so gefallen bei uns, dass er gesagt hat, er kommt mal für einen halben Tag und backt mit uns Brot. Und dann hat er sogar im Verkauf noch eine Stunde geholfen. Das war schon ziemlich, ziemlich witzig.
Funny. Ja, geil. Also das finde ich total nice. Jule Wasabi hat richtig aus Sascha Lobam richtig Werbung gemacht auf ihrem Account und dann habe ich mir die Brote da angeguckt, ey. Und dann bin ich auf eure Seite gegangen und habe irgendwie gecheckt, man kann die sich nicht einfach so bestellen, diese Brote, sondern eigentlich habt ihr die denen halt nur zugeschickt, weil ihr die halt kanntet. Und dachte ich mir, oh, das wäre schön, wenn ich auch so Brote zugeschickt bekomme. Und jetzt kriege ich welche. Das ist natürlich das Allergeilste. Weil ich bin riesen Brot-Fan. Und das ist bei mir so, seitdem ich mir das, also früher mittlerweile gibt's ja auch so viel Backwerk und so Geschichten und Leute kaufen ihr Brot so abgepackt beim Aldi, wir kommen halt aus so einer Familie vom Dorf und wir haben schon immer beim Bäcker unser Brot geholt. Und wo ich es mir auch leisten kann, irgendwie mal so ein bisschen gut essen zu gehen oder so, das ist ja mittlerweile auch so das Ding von einem guten Restaurant, dass es da ein richtig geiles Sauerteigbrot gibt. Und zu deiner Frage, die du mir gestellt hast, was ich da gemacht habe, ich wollte einfach nur einen Sauerteig ziehen und habe dann mit Manitoba-Mehl, glaube ich, hieß das, und noch ein anderes Weizenmehl habe ich dann ein Brot gebacken. Das erste war sehr klein. Es war wirklich absurd klein. Und das hat aber so okayisch geschmeckt. Da habe ich mir gedacht, na okay, habe diesen Sauerteig weiter angefüttert. Und das ist ja gleich, also da will ich gleich mal von dir was dazu wissen. Und dann habe ich das zweite Brot gebacken. Und ich sage dir, das war richtig lecker. Das hat auch eine gute Kruste gehabt. Aber auch da muss ich sagen, war jetzt nicht das größte Brot und es ist natürlich auch zu Hause nicht ganz so einfach, das dann zu machen, denn ich habe die ganze Zeit gemerkt, diese Mehl-Wasser-Mischung, wenn du die mal auf der Arbeitsplatte hast, ne, oder so in der Spüle, und das ist ja, ey, das ist wie Kleister und das wird wie Beton, das ist total absurd. Und ihr macht euren Sauerteig noch selbst und das ist, glaube ich, richtig selten, ne?
Okay, also wo fange ich denn überhaupt an? Der Reihe nach. Nochmal auf dein Brot zurückzukommen. Manitoba-Mehl, da hast du schon irgendwie die besonders tiefe Trickkiste gegriffen, weil Manitoba-Mehl ist ein extrem kleberstarkes Mehl mit hohem Proteingehalt. Das nimmt man normalerweise nicht für Brot, für klassisches Mischbrot oder so. Das nimmt man für einen langzeitgeführten Pizzateig und darf man auch nur so einen gewissen Teil beimengen. Also ein reines Brot aus 100% Manitoba-Mehl ist, das wird ziemlich chewy, der Teig ist schwer zu handeln, da muss viel Wasser rein, ist jetzt nicht gerade für Anfänger geeignet. Also normales 550er Weizenmehl vom Supermarkt ist da allemal besser. Mhm. So, Ja, genau, was machen wir überhaupt? Also ich habe ja mein Hobby zu Beruf gemacht. Ich habe 2015 meinen Job gekündigt, war angestellt bei einem Energieversorger im Controlling und habe dann mein Hobby, also Brotbacken, zum Beruf gemacht. Habe 2016 die Brotpuristen in Speyer gegründet. Und es ist tatsächlich so, dass ich 2012 meinen ersten Sauerteig zu Hause in meiner Wohnung gezüchtet habe, einen Roggensauerteig. Und mit dem Sauerteig backen wir heute noch. Also ein selbstgezüchtetes Anstellgut, sagt man. Eine Sauerteigmutter, die wir immer weiterführen und gucken, dass sie immer am Leben bleibt. Und 2013 kam ein Weizensauerteig dazu und so haben wir jetzt diese zwei Sauerteige in Verwendung. Und das, naja, also im Prinzip backen alle Bäcker mit Sauerteig. Ja, das Entscheidende ist aber, ist es ein selbstgezüchteter Sauerteig mittels spontaner Gärung? Dann die Winzer kennen das, ne? Spontan vergorene Weine, da lässt man einfach den ausgepressten Traubensaft vor sich hin gären. Mhm. Oder nimmt man einen Reinzucht-Sauerteig? Das sind Sauerteigkulturen, die im Labor gezüchtet werden. Das ist per se erstmal nichts Schlimmes, aber es ist nun mal ein Einheitssauerteig. Ja? Und das ist dann schon mal der große Unterschied. Hat man einen spontan vergorenen Sauerteig, dann kann man andere Brote erzeugen mit einem eigenen Charakter, eigenen Aroma. Hingegen ein Reinzucht-Sauerteig ist immer so ein bisschen flach im Geschmack, bisschen 0815, ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Also das kann man einfach zukaufen, dieses Anstellgut, ne, von der Industrie, wie ein Winzer auch seine Hefen zukaufen kann und kann mit Reinzuchthefen den Wein impfen und den Wein machen. Oder er macht es spontan und wir machen es eben spontan. Und da ist halt viel Disziplin gefragt, viel Know-how, da müssen die Temperaturen stimmen, die Hygiene muss stimmen, wir machen jeden Tag ein Sauerteigprotokoll, also letzten Endes machen wir Hobbybäckerei XXL, aber das sind halt mittlerweile schon ordentliche Mengen hinten dran und das, was man vielleicht im Kleinen zu Hause noch ganz gut machen kann, man kann jeden Teig streicheln und sich dem Sauerteig wirklich widmen, kann dem einen Namen geben, das machen ja viele, das machen wir halt so gut es geht wirklich im Großen und machen das aber zum Glück recht erfolgreich und haben eine sehr gute Nachfrage und ja, wir sind ganz zufrieden, wie es sich entwickelt hat, ja.
Also damit ich das richtig verstehe, ihr habt einen Sauerteig, der jetzt schon eigentlich ein paar Jahre alt ist, aber der immer wieder quasi erneuert wird oder aus diesem wird immer wieder neues Brot gebacken und oder verwendet für neues Brot, ja, was ihr backt. Und dann werdet ihr immer wieder irgendwie erhalten die ganze Zeit auch gleichzeitig.
Genau, im Prinzip, man vielleicht kennt ihr das noch so aus eurer Kindheit, da gab es mal diesen Hermannkuchen, den man da so rumgegeben hat.
Ja, in der Grundschule, ja.
Ja, genau. Und der Hermannkuchen ist nichts anderes. Es sind lebende Mikroorganismen, die sich im Prinzip in einer teigigen Umgebung, so heißt es richtig, wohlfühlen, weil das sind Mikroorganismen, die brauchen Mehl oder die Nährstoffe aus dem Mehl als Nahrung und verstoffwechseln die und dann vermehren die sich und dann entstehen im Prinzip immer mehr Mikroorganismen, wenn man das richtig macht, die man dann wirklich weitergeben kann. Und so ist das, dass man so eine Sauerteigmutter hat, die kann man dann jemandem geben und da kann den Sauerteig dann fortführen. Und nichts anderes machen wir auch. Wir haben unsere Kultur seit 2012 und immer wenn wir Brot backen, nehmen wir eine kleine Menge davon weg, von dem Sauerteig. Also wenn wir zum Beispiel 100 Kilo Sauerteig brauchen, dann setzen wir 102 Kilo an, nehmen 2 Kilogramm weg und mit diesen 2 Kilogramm kann man dann den nächsten Sauerteig wieder impfen und wieder zum Leben erwecken, ja. Und das ist das Prinzip, also relativ simpel eigentlich.
Wie wird so ein Sauerteig dann gelagert, diese 2 Kilo, die du dann von den 100 wegnimmst? Also wo stehen die rum?
Das steht dann bei uns im Kühlhaus oder bei den Hobbybäckern dann zu Hause in so einem Schraubglas im Kühlschrank.
Mhm.
Bei 4 Grad idealerweise.
Du hast gesagt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen so umsehe, ist ja das Berufsbild des Bäckers, vor allem für, ich sag jetzt mal, junge Leute oder alles, was nachkommt, mega unattraktiv eigentlich, ne? Wo war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte nicht mehr irgendwie Controlling in einem Energieversorger machen, sondern ich möchte in der Backstube stehen. Du bist ja dann de facto ein Quereinsteiger, aber du musstest ja, wie ich aus einem anderen Vorgespräch weiß, musstest du ja auch, warst richtig umgeschult, du bist ein Bäckermeister.
Ja, mittlerweile bin ich Bäckermeister tatsächlich, ja. Aber als ich die Bäckerei gegründet habe, da habe ich das noch gemacht mit einer Ausnahmegenehmigung, weil es ist ja so, man darf in Deutschland nicht einfach eine Bäckerei eröffnen, das dürfen eigentlich nur Meister, weil es gibt ja den Meisterzwang in gewissen Handwerkszweigen und in der Bäckerei ist das nun mal auch so. Und jetzt ist es so, dass ich damals aber per Zufall drauf gestoßen bin, dass man auch eine Ausnahmegenehmigung beantragen kann. In der Handwerksordnung gibt es dann einen Paragraphen und da steht drin, dass man in Einzelfällen auch so eine Ausnahmegenehmigung bekommen kann unter bestimmten Voraussetzungen. Und das habe ich gemacht. 2015 habe ich die beantragt und musste dann auch eine Prüfung ablegen, eine praktische Prüfung. vor Bäckermeistern, tatsächlich Brot und Brötchen backen, und habe dann den Eintrag in die Handwerksrolle bekommen als Quereinsteiger und durfte dann auch als ungelernter Bäcker eine Bäckerei eröffnen. 2016 im April war es dann soweit. Und genau, du hast es schon angesprochen, ich habe mir überlegt, ich will eigentlich so gut wie alles anders machen, was man in der klassischen Bäckerei kennt. Ich hatte immer so zwei Brillen auf. Einmal so, wie würde ich gerne arbeiten und wie will ich es haben in meinem eigenen Betrieb? Und die andere Brille, wie wünscht sich vielleicht ein Kunde seine Wunschbäckerei? Und so ist es dann gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will keine Nachtarbeit haben. Ich will am Wochenende auch nicht arbeiten. Also waren die Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag, 15.30 Uhr bis 18 Uhr. So haben wir angefangen. Mittlerweile sind die Öffnungszeiten 14.30 bis 18.30 Uhr, haben wir ein bisschen verlängert. Aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Montags ist der Vorbereitungstag, da werden die Sauerteige, Baguetteige etc. gemacht für Dienstag. Und Dienstag bis Freitag wird gebacken und Wochenende ist frei. Wir haben keine Nachtarbeit. Alles relativ normal, ja, wie man es als Angestellter eben auch kennt. Mit einer normalen,
geil,
ja, Arbeitszeit.
Richtig, richtig gut, ja.
Ey, das finde ich schon mal geil, aber das ist natürlich ein mutiger Schritt, oder? Weil ich meine, mein Bäckerbesuch, der findet morgens statt. Und du sagst dann einfach, nö, wir machen 14.30 Uhr den Laden auf.
Also die Pendler lasst ihr außen vor, also das ist eine bewusste Entscheidung auch.
Genau, also man kann uns nicht vergleichen mit der klassischen Bäckerei, weil bei uns gibt's ja nur Brot und freitags noch Burgerbrötchen. Und das Thema ist einfach, dass die klassische Bäckerei ist ja immer mehr zum Vollsortimenter geworden. Da gibt's dann irgendwie ein Fleischkäsebrötchen, da gibt's teilweise Mittagstisch, da kriegst du irgendwie Pasta mit Gulasch und es wurde immer mehr. Es gab den Kaffee to go und die Sitzplätze und ich habe gesagt, nee, ich will eigentlich ja wie eine Art Werksverkauf machen. Das hört sich vielleicht so ein bisschen abwertend an, aber es ist nichts anderes. Wir backen Brot und verkaufen das Brot. Und das mit den Nachmittagsöffnungszeiten, das kam daher. Ich habe ja, wie gesagt, lange Jahre im Büro gearbeitet und habe da festgestellt, dass die Arbeitskollegen irgendwie alle so vormittags hatten sie so Kleinteile da liegen, also so Feingebäck, sagt man dazu als Bäcker, also irgendwie ein Plunderstückchen oder ein Brötchen oder so. Und die meisten haben dann irgendwie gesagt, oh, die Frau hat angerufen, ich muss auf dem Heimweg, muss ich noch Brot holen. Und das ist mir irgendwie so aufgefallen, dass viele ihren Broteinkauf doch irgendwie auf den Nachmittag legen. Da habe ich mir gedacht, okay, in die Nische kann ich reingehen. Ich habe einfach nachmittags ein frisches, warmes Brot, weil bei den meisten Großfilialisten wird das Brot ja schon nachts um 2 Uhr gebacken, weil es um 5 Uhr im Auto sein muss. Und wenn du dann als Konsument abends um 17 Uhr ein Brot kaufst, ja, dann ist das dann schon irgendwie 15 Stunden alt. Oder auch ein Baguette, was man ja eigentlich wirklich frisch essen sollte, ist ja schon Stunden alt. Und bei uns kriegst du halt nachmittags ein warmes Baguette. Und ja, zum Glück hat's funktioniert. Ich habe es einfach mal probiert. Natürlich musste die Brotqualität stimmen. Die hat zum Glück gepasst vom ersten Tag an, dass die Kunden gesagt haben, hey, das schmeckt schon anders als jetzt irgendwo bei meinem Bäcker. Es ist schon irgendwie eine bessere Qualität. Da nehme ich gerne das in Kauf, dass ich halt hier nachmittags kommen muss. Ja.
So, hey, ist es. Finde ich einfach auch eine geile Art und Weise, an sowas ranzugehen. Ich liebe so Leute, die einfach sagen, ja, ich überlege mal, wie ich es machen würde gerne. Und ich glaube, worauf der Daniel natürlich auch ein bisschen angespielt hat, war, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Also mein bester Freund zum Beispiel, der ist ein gelernter Bäcker. Und der weiß auch, der hat dann irgendwann die Branche gewechselt, weil er gesagt hat, so, es ist schon schwierig, glaube ich, einen guten Arbeitgeber zu finden, wo man auch weiß, man ist lange glücklich da, weil immer diese Nachtarbeit, das kann ja Familien ruinieren, ne? Das ist ja schon irgendwie auch ein bisschen, das ist ja eine Zumutung für jeden. Dann muss man auch noch dazu sagen, dass du, glaube ich, als Bäckerei relativ schwierig Personal findest. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass es nochmal viel, viel schwieriger ist, wie es zum Beispiel jetzt in der Gastronomie ist, weil irgendwie, ja, wer hat da schon Bock drauf, da irgendwie nachts zu arbeiten? Aber ihr habt da irgendwie, glaube ich, ein cooles Produkt geschaffen, weil ihr gesagt habt, okay, wir machen halt nur diese paar Brote. Kann man sich übrigens auf der Website auch mal angucken, was ihr da genau macht. Ich habe noch gesehen, ihr macht auch irgendwie noch so ein Schoko
Brioche.
Ja. Und aber ansonsten gibt's da ja wirklich nicht viel. Und das war auch vorhin meine Frage, ob ihr noch irgendwie Sachen zukauft, ob es da noch irgendwas gibt. Aber ihr scheint das alles selbst zu machen, weil ihr sagt, nö, braucht man nicht. Und das ist, finde ich, auch gerade so, das ist so wichtig. Und ich habe hier mal in Aschaffenburg den großen Streuselzungentest gemacht. Da bin ich in jede Bäckerei gegangen und habe mir eine Streuselzunge geholt und habe die probiert. Und mir ist aufgefallen, dass ganz vieles einfach wahnsinnig gleich schmeckt. Und ich gehe mal davon aus, dass die, dass es halt fertig so wie so Streuselmischung vielleicht gibt oder auch dieser Hefeteig darunter ist, den gibt es wahrscheinlich, oder manche machen da so eine Art so einen Plunderteig drunter, dass es das halt alles irgendwie schon so fertig gibt und deswegen variiert es ein bisschen, ja, weil die einen machen das selbst, die anderen machen das selbst, aber bei ganz wenigen Bäckereien hatte ich so das Gefühl, es ist wirklich komplett selbst gemacht und bei sowas Einfachen wie einer Streuselzunge, da habe ich mir schon gedacht, fuck, warum sticht da jetzt nichts wirklich raus? Und ich glaube, genau das ist das Problem oder genau das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum du da wahrscheinlich so erfolgreich oder warum ihr so erfolgreich seid, ist, weil ihr halt sagt so, okay, wir machen das alles selbst. Jetzt meine Frage ist, wann fängst du an und sagst, okay, oder wie hat sich das vielleicht auch erweitert? Hast du mit 2-3 Broten angefangen oder schon immer das gleiche Setup gehabt und irgendwann hast du gesagt, wir machen jetzt noch Burgerbrötchen freitags oder?
Genau, also ja, der Dennis kennt bestimmt die Henriette Burger Bar aus Mannheim, oder?
Jo, kenn ich ja. Wir haben genau nebendran einen Laden jetzt.
Ah, ja, die zweite Liebe, gell?
Ja, genau.
Das ist jetzt drin. Ja, cool. Also, wir haben angefangen nur mit Brot, ja, weil ich gesagt habe, wir setzen jetzt den Fokus auf Brot und das ist schon anstrengend genug, diese wenigen Brotsorten in der Qualität jeden Tag abzuliefern. Das ist so. Also man denkt vielleicht, ja, wie, die machen da nur 5-6 Sorten Brot. Das sitzt man ja auf einer Arschbacke ab, aber wirklich dieses puristische, mit wirklich reinem Sauerteig zu arbeiten, ohne Hefezusatz etc., das ist schon anstrengend jeden Tag, dass da die Qualität passt. Und so haben wir angefangen. Aber dann kam es eben, dass die Jungs von Henriette zu uns gekommen sind und haben gesagt, hey, wir machen jetzt demnächst eine Burgerbar auf in Mannheim, wir brauchen Burgerbrötchen. Und dann habe ich damals einfach Burgerbrötchen für die entwickelt und die waren so begeistert, dass die dann gesagt haben, jo, ist gekauft, nehmen wir jede Woche so und so viel Stück ab. Und das war so der Anfang von so ein bisschen der Sortimentserweiterung, weil dann haben wir die Burgerbrötchen immer donnerstags gebacken und dann, wir hatten ja eine offene Backstube, haben die Kunden das immer gesehen, wie wir da die Burgerbrötchen halt backen und die riechen halt auch saulecker, weil das war so ein Brioche-Teig, da ist viel Butter drin, da ist viel Ei drin, das riecht einfach saulecker und dann haben wir die Burgerbrötchen da aus dem Ofen geholt und die Kunden immer gefragt, ja, was ist mit den Burgerbrötchen, was passiert denn damit? Und wir so, ja, nee, sorry, die sind halt für einen Gastronomen aus Mannheim. Und irgendwann wurde der Druck so groß, dass die alle gefragt haben und alle gesagt haben, Alter, jetzt gib mal ein Burgerbrötchen rüber, das kann ja nicht wahr sein. Dann haben wir so ein paar mehr gebacken und nochmal mehr und nochmal mehr. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir freitags den Burger Friday und jeden Freitag gibt's Burgerbrötchen. Und das haut schon rein. Also aktuell machen wir freitags so ja, 500 bis 600 Stück für die Kunden. Ja.
Wow.
Das ist schon Wahnsinn. Also Burger wird ja immer noch gehypt ohne Ende. Viele machen sich zu Hause einen guten Burger. Und ich meine, ihr seid beide, oder ihr drei seid Gastronomen. Was gibt's Schlimmeres als so ein bröckeliges Ding da irgendwie zugekauft von der Industrie und da beißt du einmal rein und dann hast du das ganze Gulasch da auf dem, also Brötchen-Gulasch auf dem Teller liegen. Du bist ja wahnsinnig. Dann hast du Streusel-Test, aber aus dem Burger, ja.
Also musst du dir dem Druck der Kunden nachgeben quasi.
Das war tatsächlich so. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann gibt's freitags Burger. Und das war so der Anfang der Sortimentserweiterung. Und weil wir hin und wieder gerne mal was Süßes essen, so als Belegschaft zum Kaffee irgendwie, haben wir dann die Brioche gemacht und Schokobrioche. Und das ist jetzt aber auch das Sortiment. Also dabei soll es auch erstmal bleiben. Brot, Burgerbrötchen und Brioche. Ja.
Weil wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das nächste ein Schokocroissant. Weil ich finde, das Schokocroissant ist auch sowas, da kann man auch so richtig, wenn man so zu einem Bäcker geht oder so, das sind so die Dinge, daran messe ich meinen Bäcker. Wie schmeckt mir das Brot? Ja. Also jetzt mal den handelsüblichen Bäcker. Und was macht er so für ein Schokocroissant? Weil ich finde, das Schokocroissant ist das so das Standard, da hat man sich in Deutschland anscheinend drauf geeinigt. Das muss schon bei so einem normalen handelsüblichen Bäcker, liegt so ein Schokocroissant immer rum. Und wenn ich dann schon sehe, dass das so eine industrielle, wenn das so ein industrielles Schokocroissant ist, dann verlasse ich den Laden, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das denke ich mir so, Leute, gebt euch doch wenigstens beim Schokocroissant noch ein bisschen Mühe. Aber da musst du natürlich, wenn du das wirklich selbst machst, dann auch noch ein Blätterteig selbst machen, das ist natürlich auch das ist schweineviel Arbeit, ne?
Da hätte ich eine Frage dazu, weil der Chris hat auch vorhin gemeint, als er jede Streuselzunge der Stadt probiert hat, dass auch vieles gleich geschmeckt hat. Und jetzt kommt noch dieses Thema auf mit, okay, so ein Blätterteig ansetzen ist auch natürlich immer eine Sache für sich. Und was noch hinzukommt, ist natürlich auch zu diesem ganzen Berufsbild auch noch dieser Preiskampf, den man halt hat, ne? Also untereinander halt auch. Ich meine, man kann auch zu so einem Billigbäcker gehen und so ein Schnellbäcker oder so ein Aufbackbäcker und kann sich für 10 Cent ein Brötchen holen. Also wie schaut's denn, hast du irgendwie, Sebastian, einen Überblick über das Berufsbild oder sagen wir mal die Branche des Bäckers heute in Deutschland? Weil alle meinen so, oh, wir brauchen gescheites Brot und die Deutschen, das ist alles so wichtig mit dem frisch gebackenen Brot und Brot ist überhaupt so grundsätzlich unsere Gottheit. Wie ist es denn eigentlich bestimmt so um die Bäckerzunft in Deutschland und was diesen ganzen Preiskampf angeht? Hast du da irgendwie einen Überblick?
ich habe einen sehr guten Überblick. Du drängst mich jetzt ein bisschen in die Ecke, aber ich habe ja den Podcast von euch so ein bisschen, um mich vorzubereiten, angehört die letzten Folgen und habe gemerkt, ihr haut da auch schonungslos mal die Wahrheit raus. Insofern.
Du musst ja keine Namen nennen oder irgend sowas. Ne?
Wir können ja schon offen reden, genau. Ja, ja. Also ich sag mal so, es ist glaube ich, bei euch auch. Es gibt ja die Anuga. Ne? Ich war noch nie dort gewesen, aber da habe ich auch schon gehört, was es da alles gibt für Gastronomen. Und letzten Endes ist es bei der Bäckerei leider auch so. Es gibt eigentlich nichts, was du nicht zukaufen kannst. Du kannst sogar den fertigen Blätterteig, den fertigen Plunderteig, du kannst wirklich alles. Du kannst auch Mürbteig aus dem Sack machen, also wirklich nur anrühren. Und das ist so, da redet man natürlich nicht so gerne drüber, aber diese Convenience-Produkte, die sind schon verbreitet, weil wenn man mal auf so eine große Bäckermesse geht, also es gibt zum Beispiel in Stuttgart immer die Südback, es gibt in München die IBA, das sind riesige Bäckermessen und die großen Stände, wo wirklich sehr viel Personal steht, wo wirklich ein riesen Messebau betrieben wird, das sind nun mal die Vertreter, die Hersteller von Backmischungen, Backmittel etc. Und das ist leider zum Teil schon die Realität, dass auch viel zugekauft wird, aber ich will jetzt auch gar kein Bäcker-Bashing betreiben, ich kann nur noch eine Geschichte dazu erzählen. Ich habe ja die Meisterschule eben besucht und da war auch mein Anspruch, dass ich für die praktische Prüfung wirklich alles puristisch mache, also reines Sauerteigbrot ohne Hefezusatz, natürlich Croissant, Blätterteig, alles mit Butter statt Margarine und da kam dann aber tatsächlich der Fachlehrer zu mir und hat gesagt, warum gibst du dir jetzt den Stress hier, den Blätterteig mit Butter zu machen, nimm doch Margarine, der Kunde schmeckt doch sowieso keinen Unterschied. So, bam. Ja. Und das ist ein Teil der Wahrheit, nun mal, muss man so sagen, dass die Qualität, der Qualitätsanspruch meiner Meinung nach nicht überall ganz so geil ist, aber das muss man auch erklären, wo die Gründe herkommen oder wo der Hase im Pfeffer liegt. Ihr habt es schon gesagt, der Preiskampf ist enorm, weil es ist ja in den 90er Jahren passiert oder Nullerjahren, dass überall an der Ecke die, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ihr kennt diese ganzen Läden, wo man sich aus der Klappe da irgendwie sein Croissant holen kann oder auch beim Supermarkt. Überall gibt es ja, auch bei der Tankstelle gibt es ja Backwaren to go. Mhm. Und das sind Tiefkühlteiglinge, die für einen kleinen Taler eingekauft werden.
Die Aralfrau backt das nicht morgens alles selbst? Das glaube ich nicht. Das ist wirklich ein Schock.
Mein Weltbild ist auch zerstört. Ich habe es auch die ganze Zeit geglaubt.
An der Tankstelle ist auch grundsätzlich teurer, wenn man dort einkauft. Ne? Also
stimmt, Achtung. Das kommt ja noch dazu. Es ist ja auch noch teurer. Ja, du hast vollkommen recht. Ja.
Stenger deckt auf. Ja, entschuldige, Sebastian, wir haben schon erbrochen.
Ja, sorry Sebastian für die Unterbrechung.
Habt ihr noch nicht gesehen, an der Tankstelle stehen die doch immer und da werden durch die Brezeln geschwungen und die Ladestangen gerollt. Das ist doch
Front-Baking, ja.
Ja, genau, Front-Baking. Also, aber das ist halt eben genau, das ist passiert, dass natürlich dann, es gab überall Backwaren für kleines Geld und was dann viele Bäcker oder die meisten meiner Meinung nach gemacht haben, sie haben versucht, diesen Preiskampf aufzunehmen und noch billiger zu produzieren und zu gucken, wo kann man noch an der Effizienz, an den Kosten schrauben. Und letzten Endes zu Lasten natürlich der Qualität. Und natürlich hat man auch immer gesagt, der Kunde will viel Auswahl, will ein großes Sortiment. Da wurden immer mehr Produkte dazugenommen, ohne irgendwelche Produkte rauszuschmeißen. Und so kommt es, dass manche Bäcker 60, 70 Artikel haben. Und für mich wäre das unvorstellbar. Also überlegt euch mal, ihr habt eine Speisekarte mit 70 Produkten. Wie wollt ihr da die Qualität hochhalten? Ist das machbar?
Nee, natürlich absolut nicht. Aber du sagst es ja schon vollkommen richtig, Eddie. Und ich muss auch leider sagen, mich macht das so echt, ich habe da schon mal in Kaunschluck drüber gesprochen, dass mich gerade diese ganzen Läden, ich will da jetzt auch keine Werbung für machen, da hast du vollkommen recht, aber man kennt sie in der Fußgängerzone. Also wir in Aschaffenburg haben in unserer Fußgängerzone 3 von diesen Läden, wo man sich sowas rausholen kann, haben aber in der Fußgängerzone nicht einen Bäcker, sondern wir haben nur so diese Klappdinger. Finde ich übrigens auch interessant, dass man da so genau hinschaut und sagt so, ja, du darfst nur mit einer Zusatzgenehmigung oder wenn du einen Meisterbrief hast, Bäcker werden. Aber so einen Laden kann ja jeder aufmachen. Also wo ich
was denke. Da kommen wir ganz kurz wieder auf das Ding zurück, wo wir gesagt haben, so als Quereinsteiger in der Gastro, also es kann jeder einfach einen Laden aufmachen und Leuten Essen servieren und kochen und so weiter. Ja, aber wenn du Bäcker werden willst, musst du, also ist ja ein Hand, das ist ja ein Handwerk, ist ja wie ein Dachdecker oder sowas.
Nee, eigentlich. Aber was ich noch sagen wollte ist, ich finde es dann doch schon absurd, dass die Leute das anscheinend nicht zu schätzen wussten die letzten Jahre. Und das hat sich ja so weit verbreitet, dass wir, ich merke das ja auch, ist ein richtiges Bäckersterben gewesen bei uns so auf den Dörfern und so. Also diese ganzen Bäckereien haben irgendwann zugemacht. Klar, auch ein paar hatten keinen Nachwuchs. Mag sein, aber ich glaube, wir hatten, als ich ein Kind war, gab es bei uns auf dem Dorf, das sind so 10.000 Einwohner, gab es so 4 oder 5 Bäckereien. Da gibt es jetzt halt noch so 2. Und dann denke ich mir so, okay, das wird immer weniger, weil immer mehr Leute halt sich irgendwo schnell an der Tankstelle so ein Brötchen mitnehmen oder sowas mitnehmen. Und das finde ich schon irgendwie eine bedenkliche Entwicklung, wo ich mir so denke, das finde ich irgendwie, also dass da auch, es gibt auch Leute, die sagen so, ich gehe da hin, ich hole mir da meine Brötchen und das juckt die auch gar nicht, wo ich so denke, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wohingegen ich neulich in Dänemark war und in Kopenhagen und dann hatte ich so ums Haus rum und ich war jetzt nicht genau im Zentrum, sondern ich war ein bisschen außerhalb, weil es irgendwie kurz nach dem ersten Lockdown war und ich gehe so raus und ich sag so, du, ich hol mal irgendwie ein Brot oder so Brötchen oder so, ich schau mal und dann gehe ich so in den ersten Laden rein, der mir so vor die Füße gefallen ist und die hatten so 5, 6 Sachen. Und dann habe ich so gemeint, okay, sieht interessant aus. Und man stand auch so direkt in der Backstube und dann habe ich mir einfach so auch 5, 6 Sachen geholt, weil ich gedacht habe, ich muss es jetzt alles probieren. Das ist leider mein großes Problem. Ich kann dann nicht einfach nur mit einer Sache nach Hause gehen und glücklich darüber sein, sondern ich habe dann für 2 Personen so 3 Brote gekauft oder so. Und da kam ich so nach Hause, habe das alles so probiert und war so, ey, es schmeckt richtig genial. Und dann am nächsten Tag bin ich in eine andere Richtung gelaufen. Gleiches Thema, wieder so eine Backstube, ich reingegangen, 2, 3 Sachen geholt, alles ausprobiert und so, war so, ey, das schmeckt auch richtig genial, wie geil ist das, ey, und ich bin mal, ich find's deswegen auch so nice, einfach mal so Kompliment ist gar keine Frage, dass du halt auch sowas machst, dass du sagst, ey, ich mach nur meine paar Produkte, fuck it, und wenn ihr dann halt irgendwie Kirschblunder euch holen wollt, dann müsst ihr halt noch woanders hingehen, aber bei mir gibt's richtig gutes Brot und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, du hast auf deiner Webseite stehen, das Brot ist auch länger haltbar wahrscheinlich als dieses,
Ja,
kannst du mir das erklären, warum das so ist?
Ja gut, das ist im Prinzip eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Wenn man, so wie wir sind echt Qualitätsfreaks, wir versuchen jeden Tag ans Limit zu gehen. Das heißt, wir gucken schon mal Punkt 1, dass wir so viel Wasser wie möglich in den Teig bekommen, weil Wasser heißt letzten Endes Frischhaltung. Aber dann wird der Teig sehr weich, dann ist er schwer vom Handling. Man darf es auch nicht übertreiben, aber letzten Endes sind das alles Teige, die kannst du nur von Hand formen, von Hand backen, wohingegen in der Industrie gibt es maschinengängige Teige oder bei Großfilialisten, da ist es meistens so dann doch, dass irgendwo eine Maschine zum Einsatz kommt, die den Teig formt und dann muss der Teig per se schon mal fester sein und ein festerer Teig ist einfach, ja, weil weniger Wasser drin ist, nicht so lange haltbar. Dann kommt hinzu, dass wir ja reine Sauerteigbrote backen ohne Hefezusatz, das heißt, die brauchen schon mal längere Quellzeit, längere Stehzeit, bis der Brotlaib aufgegangen ist, da vergehen teilweise bis zu 2 Tage, also wenn man so über Nacht geführt ist, Sauerteigbrote machen, dann wird der Teig, also der Sauerteig wird mittwochs gemacht, der Brotteig donnerstags und gebacken wird am Freitag. Und Zeit bedeutet Quellung und Quellung bedeutet, dass einfach die Bestandteile vom Mehl, Mehl besteht ja zu 70% aus Stärke, wird einfach entsprechend ordentlich gebunden, sodass auch da das Brot, wenn es dann gebacken ist, die Feuchtigkeit besser binden kann oder besser speichern kann und das Brot länger haltbar bleibt. Und dann kommt nochmal eine dritte Komponente hinzu, die Essigsäure von unserem Sauerteig, die konserviert das Brot, das heißt, es fängt, wenn man es richtig behandelt, nicht an zu schimmeln, auf keinen Fall. Das kannst du 2 Wochen liegen lassen oder noch länger, da passiert nichts. In der Regel schimmelt ein Brot dann, wenn die Leute das falsch behandeln, das heißt, wenn man es irgendwie in eine Brotschublade legt, eine Brotbox legt, die Brotbox ist aber nicht richtig sauber oder irgendwie in Folie packt oder in den Kühlschrank packt und nebendran ist irgendwie der Schimmelkäse, der Blauschimmelkäse und so weiter. Also ein Brot, was anständig gemacht ist, das hält wirklich eine Woche. Ich spreche jetzt von einem Sauerteigbrot, ist nicht unbedingt von einem Baguette. Baguette muss man relativ zeitnah essen. Und das ist eigentlich ist es simpel, ja. Man muss es nur anständig machen, ja. Das ist es. Reduktion auf das, was wir wollen, wo wir Bock drauf haben. Und das ist nun mal anständiges Brotbacken, ja. Und wir hätten gar keine Kapazität, gar keine Zeit, um uns noch um Schokocroissant etc. zu kümmern. Das sollen andere machen, die das wiederum besser können.
Und wie lagerst du dein angeschnittenes Brot zu Hause? Also wie gewährleistest du am längsten, dass es einigermaßen frisch bleibt? Weil den Kühlschrank legen, glaube ich, ist das Irreste, ja, was ich gehört habe bisher, oder? Oder machst du das?
Um Gottes Willen, Kühlschrank legen ist das Schlimmste, weil ja. das Trockenwerden, die Retrogradation der Stärke findet zwischen -7 und +7 Grad am stärksten statt, dass die Stärke das gebundene Wasser wieder abgibt. Das heißt, ein Brot wird im Kühlschrank am schnellsten trocken. Es gibt Ausnahmen, so ein rheinisches Schwarzbrot, das kann man schon mal so in so Papier eingewickelt in den Kühlschrank legen, aber ansonsten sollte man ein Brot niemals in den Kühlschrank legen. Punkt. Und wir machen es so zu Hause, dass ich habe so ein sauberes, unbehandeltes Buchenholzbrett. Also da kannst du auch eins vom Bauhaus nehmen, wirklich unbehandelte Buche. Und da mit der Schnittfläche einfach draufstellen. Und wir verkaufen ja die Brote nur am Stück. Wir verkaufen keine geschnittenen Brote, keine halben Brote, sodass man sich einfach immer eine Scheibe runterschneidet und dann direkt wieder auf die Krume, sagt man ja, also auf die Schnittfläche das Brot stellt. Und dann bleibt die Krume auch schön ja, feucht. Und das Brot an sich behält seine Krustigkeit. Weil wenn man es jetzt irgendwie in Folie packen würde, wird ja die schöne Kruste irgendwann mit der Zeit weich werden. Und dann hättest du die Gefahr, dass es schimmelt.
Arbeitet ihr auch, sorry, letzte nervige Frage von mir, dann kann auch der Dennis mal wieder was fragen. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Aber ich hab mal irgendwann, da war ich in, ich glaube in Lyon, da habe ich ein richtig geiles Brot bekommen. Und dann habe ich gemeint, warum schmeckt das Brot so geil? Und dann haben die gesagt, dass die das alte Brot irgendwie mahlen und damit reinmachen. Also kennst du den Fong? Machst du das vielleicht genauso?
Ja. Machen wir auch bei unserem Roggenbrot. Das ist, also ich meine, ja, man kennt es, man macht in der Frikadelle, macht man ja auch irgendwie eingeweichtes Brötchen rein oder so. Das ist also was, das ist legitim, das ist erlaubt, man darf Restbrot darf man zusetzen. Da gibt es aber gewisse Grenzwerte, man darf es da nicht übertreiben. Aber das machen wir bei unserem Roggenbrot, dass wir übriges Roggenbrot kleinschneiden, dann in der Abwärme des Ofens trocknen oder rösten und dann mit so einer großen Mühle mahlen wir dieses Brot klein. Dann ist das quasi wie Paniermehl, so fein gemahlen. Und dieses Paniermehl setzen wir einen Tag vorher mit der doppelten Menge Wasser an. Das gibt dann wie so ein Brei, also 100 Gramm Roggenbrot gemahlen, 200 Gramm Wasser, bisschen Salz dazu, dass da keine Verkeimung oder keine Fremdgärung stattfindet. Und diese Pampe setzen wir dann in geringen Teilen zum Roggenbrot wieder dazu. Und das gibt dem Brot nochmal so eine gewisse Tiefe, eine gewisse Komplexität und sorgt auch für eine Frischhaltung, weil eben dieses gemahlene, getrocknete Roggenbrot eben viel Wasser binden kann. Aber ob das jetzt in Lyon, das war wahrscheinlich ein Faktor von vielen, ja. Man hat es ja auch wirklich oft so, dass irgendwie jeder Bäcker so, ja, jeder hat so seine Vorgehensweise, sein Rezept und so. Also ich glaube, an dem Altbrot alleine hat es bestimmt nicht gelegen, der hat vielleicht noch irgendwas anderes einfach ganz geil gemacht und du warst im Urlaub und ein Glas Rotwein dazu und dann warst du so geil. Ne?
Auch ein Glas, wenn es dabei geblieben wäre. Ich habe doch noch eine Frage, sorry Leute, ich muss noch eine Frage stellen. Also erstmal, ich weiß, dass der Stenger bestimmt sich jetzt hier wieder einen Arsch abfreut, weil der Stenger liebt nämlich nichts so sehr, wie wenn jemand über sein Fach spricht. Und es gibt so ein paar Worte, da weiß ich ganz genau, da kriegt er wieder so eine Gänsehaut. Stenger, hast du auch gehört, Fremdgärung, geiles Fachwort und aber auch Abwärme. Abwärme habe ich mir notiert. Habe ich mir gedacht, geiles Wort.
Ja.
Man weiß sofort, was gemeint ist mit der Abwärme.
Ja.
Und es trifft so einen Nagel auf den Kopf. Liebe ich. Okay, also meine Frage ist, die ich noch habe.
Ja.
Es gibt die Sendung Kitchen Impossible mit Tim Melzer. Und da fährt er irgendwo hin, kriegt was zu essen vorgesetzt, muss es probieren und dann sagt er, okay, alles klar. Und macht dann irgendwie was daraus und versucht es nachzukochen. Meine Frage ist, wenn ich jetzt aus dem Urlaub kommen, aus Kopenhagen. Und ich fahre direkt nach Speyer. Und ich lege dir ein Brot hin und du würdest es probieren. Glaubst du, du könntest das irgendwie so nachbacken oder kannst du dir das dann angucken oder verstehst du, was er da gemacht hat? Wie offen ist so ein Brot? Also wie sehr kannst du verstehen? Weißt du, was ich meine?
Reverse Engineering oder so.
Ja. Rückwärts kochen.
Okay, ich würde jetzt mal sagen, es ist schwieriger als bei einem normalen gekochten Essen, weil zwischendrin passiert ja eben eine Teigreife, es passiert eine Fermentation und die macht's ein bisschen schwieriger. Klar, das habt ihr auch, wenn ihr kocht, dass ihr da, gerade wenn ihr was lange köcheln lasst, dass dann ja auch Aromen sich verändern und im Prinzip ist es, also oder jetzt mal, um's kurz zu machen, wenn du mir so ein Brot bringst, kann ich dir zumindest ganz grob sagen, was für eine Mehlzusammensetzung ist es. Man kann schon erkennen, an der Krume, ist es ein reines Sauerteigbrot oder ist der Hefe zugesetzt? Man kann schon auch an der Art und Weise, wie es gebacken ist, man kann sich es angucken rundherum, kann man erkennen, in welchem Ofen ist es gebacken, ist es freigeschoben gebacken auf der Steinplatte, also ist es ein Steinofenbrot oder ist es irgendwie sogar im schlimmsten Fall irgendwie auf dem Blech oder so gebacken oder ja, irgendwie industriell. Aber jetzt zum Beispiel zu sagen, wie viel Prozent Sauerteig ist da drin? Wie ist die Mehlzusammensetzung genau? Das ist boah, ich würde sagen, das ist fast unmöglich. Das ist sauschwer. Also man kann okay. in der Art danach backen, wo man dann sich nah einfach rantastet.
Okay.
Das wäre so, das ist sowieso oft bei uns so ein Doing, wenn wir auch ein neues Rezept entwickeln, ist es ganz oft Trial and Error, weil ich sage immer, anders als bei euch ist es ja bei uns so, wir können ja nicht abschmecken. Das heißt, wir können ja nicht den rohen Teig probieren und können sagen, da muss aber noch ein bisschen was von dem dran, ein bisschen was von dem oder die Reifezeit müssen wir noch ein bisschen, weil wir müssen ja das gebackene Produkt abwarten und erst wenn das Produkt aus dem Ofen raus ist und wenn das Produkt abgekühlt ist, können wir den neuen Anlauf starten. Und so würde ich es dann auch machen, dass ich sage, okay, ich backe dir mal sowas Ähnliches nach, ich probiere das und dann müssen wir das Ergebnis verkosten und dann sagst du, ja, okay, kommt in die Richtung oder kommt nicht in die Richtung. Und dann müssen wir wieder weitermachen. So würde ich sagen, ja.
Okay. Cool. Jetzt halte ich mal kurz die Klappe.
Dennis, bist du noch da?
Also hallo, mein Name ist Dennis und ich bin auch noch da. Ich finde, das trifft so ein bisschen aber auch den Beruf eines Brotsommeliers wieder. Ne? Also man kann ja auch Brotsommelier werden. Seit 2015 bietet die Akademie Deutsches Backhandwerk in Weinheim die Fortbildung an zum Brotsommelier. Wusstest du das?
Ja klar, natürlich. Das ist nicht an mir vorbeigegangen. Da gibt's ja schon über 100 Brotsommeliers mittlerweile. Du bist aber gut vorbereitet, wobei das hat sich so abgelesen.
Nee, ich hab das jetzt auch gerade rausgesucht, weil der Chris mir so ein bisschen die Fragen weggeschnappt hat. Und ich fand es gerade ganz spannend. Ich wollte eigentlich mal von dir wissen, wie experimentierfreudig du so bist und ob du auch so ein bisschen mit den Jahreszeiten irgendwie probierst, neue Brote ins Sortiment zu nehmen. Ich meine, klar, du hast gesagt, du bist jetzt zufrieden mit der Auswahl, die du hast, aber irgendwann kann man das ja auch nicht mehr sehen. Zumindest geht's mir so. Ich glaube, du hast bestimmt von deinem Signature-Brot halt einfach schon zu viele gebacken, dass du irgendwann mal auch gerne Neues in den Verkauf nehmen würdest. Und da fände ich es jetzt mal spannend zu wissen, ob du sagst, okay, es gibt ja auch Gemüsesorten und du würdest gerne mal irgendwie eine Karotte oder so mit einbauen oder eine Tomate. Ich meine, da gibt's ja auch ganz viele verschiedene wirre Kombinationen. Oder bist du da eher so der klassische Typ und sagst,
Oder meinst du, ein bisschen Ketchup noch mit reinnehmen?
Ja, zum Beispiel. Ist auch eine Tomate gewesen.
Ich würde es machen. Genial.
Eine Ketchup-Senf-Kruste machen oder so. Spaß beiseite. Also, es ist so, wir haben tatsächlich ein Saisonbrot jedes Jahr im Programm und das ist im Sommer unser Olivenbrot mit Kalamata-Oliven und auch ein reines Weizensauerteigbrot mit langer Führung. Das ist auch ziemlich geil im Sommer zum Grillen und im Winter haben wir ein Kürbiskernbrot mit steirischen Kürbiskernen, die werden geröstet und so weiter. Das ist die Variation, die wir haben, diese zwei Brote. Aber natürlich, klar, weiß ich, was du meinst, man könnte ja darüber hinaus noch viel mehr variieren und könnte mit der Saison gehen, man könnte alles Mögliche machen. Man könnte natürlich da Gemüse reinhauen und Obst reinhauen und Früchtebrot und dies und das. Und die Brotvielfalt in Deutschland ist ja auch enorm. Ich glaube, der Daniel hat es eingangs gesagt, irgendwie wir Deutschen sind ja total stolz auf unser Brot und wir haben über 3000 Brotsorten und das ist einzigartig auf der Welt. Ich persönlich muss aber sagen, es ist nicht so, wie du gerade gemeint hast, dass man irgendwann sein Standard-Signature-Brot nicht mehr sehen kann oder dass einem langweilig wird. Von Tag 1 an ist mein Roggenbrot mein Lieblingsbrot und ich esse es und backe es immer noch gerne. Und diese Herausforderung, jeden Tag da ein geiles Brot zu backen, das hört einfach nie auf. Das ist so befriedigend. Und ich muss echt sagen, das ist jetzt ein Zitat, ein Spruch, den habe ich von einem anderen Bäcker geklaut, aber der sagt auch immer, wenn er angesprochen wird, ob er nicht sein Sortiment erweitern will, sagt er immer, hör auf, ich bin froh, dass die bestehende Scheiße funktioniert. Also, ein Stück weit ist das tatsächlich aber so. Wir wollen wirklich einfach das, was wir machen, richtig geil machen und wollen da immer noch besser werden. Und mir wird nicht langweilig, weil unser Sortiment ist breit gefächert. Wir haben ein Roggenbrot, ein Dinkelbrot, ein Nussbrot, wir haben ein Dinkel-Emma-Brot, wir haben ein Kürbiskernbrot, wir haben Baguette, wir haben die Burgerbrötchen. Also ich finde, da ist für jeden Geschmack was dabei. Und es ist auch wirklich so, dass die Kunden meckern nicht, die Kunden wünschen sich gar nicht wirklich aktiv was Neues, sondern da ist für jeden Geschmack was dabei. Wer ein Körnerbrot will, findet was. Wer ein helles Brot will, findet was. Wer ein Roggenbrot will. Also das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Das war die andere Brille, als ich die Bäckerei gegründet habe. Was wünsche ich mir als Kunde? Ja? Und wenn ich jetzt irgendwo in ein Restaurant reingehe und das ist so dieser typische oder so ein Imbiss, wo du kriegst Döner, du kriegst Pizza, du kriegst Burger, du kriegst Currywurst, du kriegst irgendwie noch einen hausgemachten Schokokuchen. Ja, weiß ich nicht, das ist so allerlei irgendwie. Und ich habe gesagt, ich als Kunde wünsche mir eigentlich eher, so wie Chris, du es erzählt hast von deinem Dänemark-Trip, einfach eine geile, kleine Bäckerei, die einfach ein kleines Sortiment hat, aber jedes Produkt ist einfach geil und schmeckt gut und ist was Besonderes. Ja. Und nicht dieses allerlei und viel zu viel und dann bist du erschlagen von der Auswahl und alles ist eher so Mittelmaß. Nee.
Aber verändert sich nicht auch der Geschmack? Also oder ist das noch, weil dieser Sauerteig, der ist jetzt auch schon eine gewisse Zeit alt und also schmeckt dein Brot, was du heute machst, nicht vielleicht sogar noch ein bisschen raffinierter, also als das, was du vor einem Jahr gemacht hast? Oder bleibt es gleich?
Naja, Brot ist erstmal jedes Jahr ein Stück weit anders, weil ähnlich wie beim Wein auch, nicht ganz so extrem, aber das Getreide auf dem Feld ist den Witterungen unterlegen. Und das heißt, dieses Jahr hatten wir ein extrem trockenes Jahr. Überlegt mal, im März, April hat es fast nicht geregnet, Mai auch nicht. Also es hat extrem wenig geregnet und das ist gerade so die Zeit, wenn das Getreide aus dem Winter rauskommt, das braucht dann eigentlich Regen, das braucht Feuchtigkeit, um richtig zu wachsen, zu gedeihen. Und so ist das nun mal jedes Jahr, dass wir andere Qualitäten haben vom Rohstoff und allein schon deswegen müssen wir die Rezepte anpassen, wir müssen den Sauerteiggehalt anpassen, wir müssen uns an den Jahreszeiten orientieren. Das heißt, unser Roggenbrot schmeckt im Sommer anders als im Winter. Das merkt der Kunde vielleicht gar nicht so sehr, aber wir merken das schon. Ich muss aber schon sagen, es ist nicht so unbedingt so, dass das Brot jetzt immer besser wird, weil der Sauerteig immer besser wird. Das ist so ein bisschen so ein Mythos. Man sagt, oh ja, wenn der Sauerteig jetzt schon 100 Jahre alt ist, der ist noch irgendwie vom Ur-Ur-Opa, dann ist der richtig gut. Das kann auch mal kippen. Das kann auch mal sein, dass sich die falschen Mikroorganismen weiterentwickeln. Also es ist nicht gesagt, dass ein alter Sauerteig unbedingt besser ist als ein frisch angesetzter. Punkt.
Du bist ein Brotpurist, Sebastian. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar interessiert mich wirklich privat. Findest du, dein Brot sollte pur gegessen werden oder gibt's was, wo du sagst, das muss auf mein Brot oder das passt einfach am besten auf mein Brot oder das esse ich am liebsten auf meinem Brot? Also, weißt du, eine geile Butter oder so und das war's? Oder?
Ja, das ist so. Also eigentlich eine geile Butter oder zum Baguette ein geiles Olivenöl, ein so ein paar Meersalzflocken, die man so zwischen den Fingern zerbröselt und das ist es eigentlich schon, ja. Also, klar, in der Pfalz kann man auch zum Roggenbrot eine Leberwurst da drauf machen und ein bisschen Senf, aber also ohne Scheiß, unser Brot schmeckt pur schon so gut und da jetzt noch auf dem Roggenbrot ein bisschen Butter drauf, oh, mega. Also nichts nicht übertreiben, weil das Brot hat schon einen geilen Eigengeschmack. Gerade gestern war jemand da, der hat unser Roggenbrot probiert und auf einmal meinte er, das schmeckt ja total nach Honig, sage ich, ja, riech mal an unserem Sauerteig, der hat diese süßen Honignoten. Das rauszuschmecken aus so einem Brot, Das ist schon was Geiles und deswegen weniger ist mehr, nicht so viel da drauf packen.
Ich ärgere mich gerade total, dass unser Brot noch nicht da ist, Chris.
Ey, es geht mir, ich ärgere mich nicht. Ich sag dir, ich bin stinksauer.
Ja,
also ich kann ja wirklich verstehen, dass die DHL hat viel zu tun und wisst ihr was, heute kamen bei mir 9 Päckchen an wegen einer Zalando-Bestellung. Ich habe mir nämlich irgendwie mal wieder neue Klamotten bestellt, weil es jetzt kalt wird. Dann habe ich bei Zalando bestellt. Ich habe da schon 3 Jahre nichts mehr bestellt, weil ich den Laden irgendwie nicht so geil finde. Jetzt kamen heute 9 Päckchen an wegen einer Bestellung, weil die überall in Deutschland verstehe ehrlich gesagt nicht, was da abläuft. Auf jeden Fall 9 Dinge angenommen und ich habe mir die ganze Zeit, hoffentlich ist es das Brot. Und dann war ich die ganze Zeit so, naja, egal, ich wollte heute Abend so ein bisschen Tomate Mozzarella essen und habe mich eigentlich gefreut, dann noch so ein bisschen Brot dazu zu essen. Und jetzt ist das Ding, dass ich jetzt kein Brot habe und ich denke mir so, ey, holt eure scheiß Klamotten wieder ab. Bringt mir dafür das Brot vorbei. Also statt das, jetzt habe ich so Bock, Brot zu essen bei dir, dass ich echt kurz am Überlegen bin, ob ich mich nochmal ins Auto setze und 1,5 Stunden nach Speyer fahre.
Habe ich gerade sagen wollen, kommt nach Speyer, kommt morgen vorbei, dann kriegt ihr ein frisches Brot, frisch aus der Backstube, gar kein Thema. Ich habe es am Dienstag zur Post gebracht, das Paket, es ging am Dienstag noch raus und normalerweise, von Speyer nach Aschaffenburg, das muss doch in 1 bis maximal 2 Tage da sein.
Ja,
das ist doch ein Scheiß, oder? Das ist doch echt ein Scheiß.
Ist lächerlich.
Der Dennis hat Brot bekommen. Dennis, wie
ist es angekommen? Und hast du nicht mal probiert?
Also, Monem, Alter.
Moment, das ist auf jeden Fall pünktlich angekommen, aber halt kurz vor knapp vor der Aufnahme. Das heißt, ich kann mir nachher noch ein schönes Butterbrot reinfetzen.
Ja.
Beziehungsweise 5 verschiedene, meine Freunde. Und das werde ich auch tun.
Es ist ja tatsächlich gerade draußen, ne? Es ist ja eine Kühlschranktemperatur. Ich habe schon zum Daniel gesagt, boah, Alter, das ist jetzt 2 Tage da unterwegs und liegt in der Packstation rum. Oh, ihr müsst auf jeden Fall nach Speyer kommen, müsst mal ein frisches Brot probieren. Also Dennis, du hast es ja nicht so weit, ne?
Nee, ich habe es nicht so weit, genau. Für mich ist ja easy peasy, aber wie würdest du es jetzt am besten regenerieren, wenn du jetzt sagst, das lag jetzt so lange im Kühlen? Würdest du mir jetzt empfehlen, dass ich es einfach pur aufschneide oder würdest du es irgendwie nochmal in der Pfanne rösten oder toasten oder ist das für dich Katastrophe, wenn das
oder in den Ofen legen vielleicht nochmal kurz?
Oder in den Ofen, ja.
Also ich habe dir ja verschiedene Brote geschickt, ich glaube 5 an der Zahl,
genau,
das waren einige. Und jetzt pass auf, machen wir so die roggenlastigen Brote, mit denen machst du gar nichts. Also das 100% Roggenbrot ist ja dieses Krustenbrot da. Das soll aber auf jeden Fall auch so ein bisschen Raumtemperatur annehmen, so 22, 23 Grad, ohne Witz. Das kannst du auch so ein bisschen Richtung Heizung legen, das darf ruhig ein bisschen Temperatur annehmen. Und dann würde ich es einfach so aufschneiden und so essen, wie es ist. Und die weizenlastigen Brote, das Dinkel-Emmer-Brot zum Beispiel, also Dinkel ist ja eine Unterart vom Weizen, oder, also Dinkel-Emmer ist dieses Kastenbrot mit dem Schnitt oben, ne? Glatte Brot. Dann das Kürbiskernbrot ist auch weizenlastig. Die würde ich tatsächlich in Scheiben schneiden und in Toaster stecken. Oder in der Pfanne irgendwie nochmal, also so ein, zwei Scheiben nochmal, vielleicht ein bisschen, gerade so ein Spritzer, ein Olivenöl in die Pfanne und so ganz kurz nochmal antoasten in der Pfanne. So würde ich es, glaube ich, machen. Was habe ich dir noch geschickt? Ölsaatenbrot ist dieses Körnerbrot. Das würde ich auch einfach pur essen und gar nicht toasten, da würde ich auch gar nichts mitmachen, weil das auch eher ein
dunkler Verzweig ist. Boah, würde ich mir heute Abend Brot gönnen, Freunde. Ich sag's euch.
Ja, dafür haben wir uns das am Wochenende dann.
Genau, dafür nehmen wir, dafür machen wir heute Abend Low Carb einfach.
Ganz genau. Sebastian, du hast ja nochmal fleißigerweise unsere Hörer angestupst, noch die ein oder andere Frage zu stellen. Da kam ja noch was rein, das könnten wir nochmal kurz überfliegen.
Ja, gerne, hau raus.
Die meisten Fragen, die kann man so zusammenfassen, glaube ich. Es geht um das Sauerteigbrot. Also ein einfaches Rezept für Sauerteigbrot. Das wäre so die erste Frage, was ein paar Leute gefragt haben.
Also tatsächlich ist es so, wir werden sehr, sehr oft nach Rezepten gefragt und über Instagram werde ich oft angeschrieben, dass ich doch mal ein Rezept rausgeben soll oder auch mal eine Anleitung, wie man Sauerteig züchtet. Es ist tatsächlich so, wir schaffen es nicht, weil wir haben eine Bäckerei, die wir managen müssen. Wir schaffen es nicht, jetzt in Brotcoaching zu machen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, weil wir nichts rausrücken wollen, dass wir da schwach auf der Brust sind, sondern einfach deshalb, weil ich sage, googelt mal bitte. Es gibt so viele tolle Blogs und Foren mittlerweile. Wenn man zum Beispiel in Google eingibt, Sauerteig züchten. Also ich kann einen auch nennen, das ist der Blötz-Blog vom Lutz Geißler. Das ist auch ein Autodidakt, ein Quereinsteiger. Und der hat einen richtig geilen Blog aufgezogen. Der hat auch Bücher rausgebracht. Und da findet sich richtig viel Infomaterial, wie man Sauerteig züchtet, wie man einfaches Brot zu Hause backt. Also ich kann gerne noch mal ein paar Tipps jetzt hier schnell auf die Schnelle raushauen. Man braucht nämlich nicht nur einen aktiven Sauerteig oder selbst wenn man jetzt ein Brot ohne Sauerteig backt, sondern viel entscheidender ist auch dann danach, wie man damit umgeht mit dem Teig. Und da werden oft Fehler gemacht. Und entscheidend ist, dass man sich für 10 Euro bei Amazon oder sonst wo, beim Einzelhändler in der Stadt, so ein Teigthermometer kauft mit so einer Nadel dran. Also ihr kennt das ja als Fleischthermometer. Um die Teigtemperatur zu messen. Weil wenn der Teig zu warm oder zu kalt ist, dann geht er entweder gar nicht auf oder er geht zu schnell auf. Und das sind die häufigsten Fehler, die schon mal gemacht werden. Teigtemperaturen werden nicht gemessen und werden nicht eingehalten. Und Punkt 2 ist, dass man einen Ofen braucht, der die entsprechende Hitze bringt. Und es ist unerlässlich beim Brotbacken zu Hause, dass man sich einen Schamottstein kauft. Den gibt's mittlerweile auch online zu bestellen oder sogar beim Heizungsbauer irgendwie um die Ecke. So ein Schamottstein, den kann man sich auf 40, 30er Größe zuschneiden lassen und der hat dann so 2-3 Zentimeter Dicke. Den legt man auf das untere Rost im Backofen und heizt den so eine Stunde auf, volle Pulle. Dann hat der 250 Grad und dann klappt's auch, ne, jetzt kommt wieder ein Wort, Achtung, schreibt's euch auf, klappt's auch mit dem Ofentrieb. Ja, weil es ist super entscheidend, dass wenn man ein Brot in den Ofen reinschiebt, dass die Hitze sofort übertragen wird, ähnlich wie bei einer neapolitanischen Pizza. Die Hitze muss direkt am Teig ankommen. Und wenn du jetzt einfach nur ein Backblech nimmst oder wenn du irgendwie, wenn du da nicht genug Hitze auf den Brotleib bringst, dann geht der nicht gut genug auf. Also du brauchst so einen Pizzastein. Und auch noch ganz wichtig ist Dampf im Ofen. Und da bringt es jetzt nichts, wenn man irgendwie einen ganz teuren Dampfgarer oder Ofen hat mit Dampfgarfunktion. Das ist alles Mist. Es ist relativ simpel. Für kleines Geld kriegt man auch im Ofen zu Hause Dampf hin. Schwaden, sagt der Bäcker. Man stellt sich unten rein auf den Boden vom Ofen so eine Edelstahlschale. Und macht da, entweder macht man Edelstahlschrauben rein, so ein Kilo vom Bauhaus, oder man nimmt irgendwie so Lavasteine, die man für die Sauna kaufen kann tatsächlich. Und immer wenn man das Brot dann in den Ofen reinschiebt, den Brotleib, nimmt man so eine Blasenspritze aus der Apotheke, wo so 100 Milliliter Wasser reingeht,
ja,
und schießt dann so 50, 60 Milliliter auf die aufgeheizten Schrauben oder auf die Steine. Und dann ähnlich wie in der Sauna, wie beim Aufguss, fangen diese Steine dann an, dieses Wasser schlagartig als Dampf abzugeben. Da muss man sofort die Tür schließen. Und dann bleibt der Backraum feucht, das Brot kann aufgehen, das Brot bleibt elastisch. Und dann schafft man es auch zu Hause, ein Brot zu backen, was richtig gut aussieht, was an ein Bäckerbrot schon nah rankommt. Ja. Also das Rezept ist das eine, aber viel wichtiger ist das alles, was ich gerade gesagt habe. Teigtemperatur, Ofentemperatur, Pizzastein und Schwaden.
Auch wenn es ein Rezept ohne Sauerteig sein soll, auch mal auf diese Webseite gehen, wo du gerade gesagt hast, ist das, kann man genau. Da auch, genau, alles klar.
Also plötzblock.de, mit OE geschrieben, P-L-O-E,
also ja. Genau, also ja. Kann ich da noch sogar was zu sagen? Ich habe mir sogar von dem so ein Ding angeschaut, wie so eine Masterclass oder so, aber allerdings habe ich mir die falsche gekauft. Ich glaube, das war eher nämlich, es gab nämlich eine, die mit Sauerteig habe ich nicht gefunden, ich habe irgendwie so eine generell übers Brotbacken gefunden, das war auch interessant, aber ich hatte so Bock auf Sauerteig und dann habe ich mir das irgendwie so angeguckt, so 2 Stunden lang und irgendwann war ich auch so, na, das hat sich ja gelohnt, da gab's nichts mit Sauerteig, aber egal.
Aber ein Tipp möchte ich auch noch schnell raushauen, weil ein Fehler, den ich immer wieder sehe bei den Hobbybäckern, dass mit Sauerteig nicht sauber genug gearbeitet wird, weil was gerne gemacht wird, dass man so einen Sauerteig dann anrührt irgendwie mit einem Löffel in so einem Marmeladenglas, dann setzt man da so seine Mehlmischung an und dann kommt der alles entscheidende Move, der oft gemacht wird, der ist aber fatal. Man nimmt dann irgendwie so, weil am Löffel hängt halt noch dieser Teig und was macht man dann? Man nimmt den Zeigefinger und schabt dann so diesen Teig ab. Mhm. Und da fängt es schon an, dass man eine Fremdgärung, eine Fremdkeimung in den Sauerteig bekommen kann, weil was hat man vorher angefasst? Man hat vielleicht irgendwie gerade Orangen ausgepresst oder hat sich irgendwie, keine Ahnung, ein Käsebrot gemacht. Und also, das ist schon mal ganz wichtig, dass man sauber arbeitet. Das heißt, auf jeden Fall immer mit einem zweiten Löffel den ersten abkratzen. Das hört sich jetzt alles hier so ein bisschen blöd an, aber das ist wirklich, es kommt darauf an, weil das sind Mikroorganismen und die wollen es halt nun mal sauber haben und da darf man nicht irgendwie anfangen, da rum zu pfuschen und unsauber zu arbeiten und dann klappt es auch, weil ein Sauerteig schimmelt in der Regel nicht, weil eben Essigsäure drin ist, aber manchmal schimmelt er halt doch, wenn man den dann falsch behandelt oder im Kühlschrank an die falsche Stelle stellt oder.
Ja, das ist witzig, weil ich dachte, es wäre gut, wenn man das macht, damit eben da irgendwie noch ein Organismus, und ich habe sogar irgendwo mal gelesen, ein Tipp war, dass man auch eine Rosine mit reinschmeißen kann.
Ja, das stimmt schon. Man kann mit Rosinen oder mit Früchten kann man ein Hefewasser ansetzen. Das, ich meine, Rosine ist eine Traube und aus Trauben macht man Wein. Also man kann auch Früchte vergären, man kann einen Apfel reiben. Aber das Entscheidende ist halt, dass man da dann wirklich die Apfelschale da reinreibt. Aber dann, weil du sagst, es ist wichtig, dass man da nochmal was reinbringt. Ja, aber nicht eben die mit den Fingern da drin rumfummeln, wo man vielleicht wirklich, also die Hände sind ja nie keimfrei, sonst müsstest du ja bei 100 Grad waschen. Und das ist halt entscheidend. Aber ich habe auch schon mal gelesen, irgendwie in Italien, wenn so eine Libito Madre angesetzt wird, dann stellt man diesen Teig dann gerne auch in die Nähe von einer Schüssel mit reifem Obst, was ja total logisch ist, weil auf dem Obst sitzt ja auch ganz viel an Leben und an wilden Hefen und diese Hefen, die sind ja überall in der Natur und die will man eben in diesen Sauerteig bringen und klar, also man darf den jetzt auch nicht irgendwo im Labor unter Reinbedingungen ansetzen, das ist klar. Nur man will eben die richtigen Keime oder die richtigen Hefen haben und nicht die am Finger kleben von der Toilettenspülung.
Oh ja, das wäre blöd.
Vielleicht beantwortet das auch die Frage von Vittorio Cardaldi, weil auf seinem Sauerteig bildet sich nach ein paar Tagen im Kühlschrank eine dunkle Flüssigkeit, die er dann abträgt und den Teig neu anfüttert. Ist das normal oder kann er da etwas besser machen?
Also es gibt ganz viel, was mit dem Sauerteig passiert, was nicht schlimm ist. Also im Prinzip nur, wenn der Haare bekommt, wenn er furchtbar riecht, also wenn man da dran riecht und er riecht so, dass man den am liebsten wirklich wegschmeißen möchte, dann ist er wirklich nicht mehr gut. Wenn sich so ein bisschen Fusel bildet, also so eine Flüssigkeit obendrauf, das ist Fusel, ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist ganz normal. Das sagt aber, dass der Sauerteig Hunger hat, die Mikroorganismen. Das heißt, man muss da relativ zeitig den Sauerteig füttern. Man sollte sowieso so einen Sauerteig, wenn der im Kühlschrank steht, wenn man nicht zum Backen kommt, einmal in der Woche sollte man den füttern. Das heißt, man macht da einfach Mehl und Wasser dazu, dass die Mikroorganismen wieder was haben zum Verstoffwechseln. Aber nochmal so eine Flüssigkeit obendrauf, man sagt dazu wirklich Fusel, das ist nicht schlimm, das kann man unterrühren, das kann man abkippen, da passiert gar nichts.
Also im Rahmen, was da passiert. Ja. Okay,
alles noch im Rahmen. Und dass der manchmal auch so ein bisschen nach Nagellack riecht, dass ein frisch angesetzter Sauerteig sogar nach Erbrochenem riecht. Also das ist einfach normal, das muss so sein. Aber wie gesagt, wenn das so riecht, dass man das Glas am besten in die Ecke werfen möchte, dann ist zu spät. Ja.
Welcher Vorteil hat denn Sauerteig gegenüber von Hefe, fragt Götz Riedel.
Gut, also Sauerteig ist ja die älteste Art, also mit Sauerteig zu backen, ist die älteste Art Brot zu backen, weil die Presshefe, die Industriehefe, die wurde ja erst erfunden vor, jetzt müsste ich lügen, 100, 150 Jahren, das war ja dann irgendwann auch ein Abfallprodukt von der Bierherstellung. Also vor tausenden von Jahren gab es nur reine Sauerteigbrote. Und letzten Endes ist es immer so, wenn man sich der Natur bedient, so ist es ja auch beim Kochen, ne, wenn man irgendwas fermentiert, ja, gibt es ja auch ganz, ganz viel, was man auf natürliche Weise fermentiert, das heißt jetzt irgendwie ein Sauerkraut beispielsweise, dann ist das schon mal besser, als wenn man jetzt irgendwie was dazu macht, was das Ganze beschleunigt oder was das Ganze unnatürlich ablaufen lässt. Das heißt, Hefe ist per se erstmal nichts Schlimmes, aber Hefe wurde entwickelt für einen einzigen Zweck. Also die heutige Hefe, die man kaufen kann im Supermarkt, dient nur dazu, dass der Teig schnell aufgeht, dass der Teig schnell backbereit ist. Und mit Sauerteig dauert alles ein bisschen länger. Und wenn das Ganze länger dauert, dann bildet sich mehr Aroma, das Brot wird komplexer, es wird einfach individueller, weil jeder Sauerteig sein eigenes Aroma mit reinbringt. Und aber ganz entscheidend ist auch, dass das Brot, wenn es in Sauerteig gebacken ist, bekömmlicher ist, dass die Mikroorganismen den Stärkeanteil im Mehl einfach schon besser verstoffwechseln. Und wenn wir jetzt noch mehr ins Detail gehen wollen, es gibt im Roggenmehl gibt es sowas, nennt sich Phytinsäure. Das ist was für den menschlichen Körper nicht gut ist, weil die Phytinsäure bindet im Körper ja wichtige Mineralstoffe, Magnesium, Calcium etc. Und die Phytinsäure wird deaktiviert, wenn Säure ins Spiel kommt. Also wenn man mit Sauerteig backt, ist das Brot auch einfach für den Organismus besser zu verwerten, die Nährstoffe sind besser aufzunehmen. Also
Ja.
So.
Also ist eigentlich ein Beschleuniger sozusagen, um diesen Sauerteig, dieses Sauerteig-Konzept quasi zu überspringen. Habe ich das richtig verstanden? Dass die Hefe das einfach beschleunigt oder ein Ersatz dafür ist?
Ja. Okay. Also man muss ja mal sagen, es gibt drei Arten Brote zu backen. Es gibt reine Sauerteigbrote und da muss es nicht Roggensauerteig sein. Das kann auch Weizen, Dinkel, whatever sein. Also man kann ja fast aus allem Sauerteig machen. So, das ist Punkt 1, reines Sauerteigbrot ohne zugesetzte Hefe. Das ist das, was wir machen, mit Ausnahme unseres Baguette. So, Punkt 2, man kann eine Kombination machen aus Sauerteig und Hefe. Und das ist das, was tatsächlich die meisten Bäcker auch machen. Da wird so 2% Hefe in der Regel dazugegeben in einem normalen Bäckerbrot, weil man da einfach die Gelinggarantie hat, dass das Brot auf jeden Fall auch in einem definierten Zeitrahmen aufgeht. Man kann das dann relativ gut steuern. Nach dem Kneten vom Teig dauert das so und so lange und dann ist der backbereit. Und das dritte ist ein reines Hefebrot ohne Sauerteig. Und das sind aber dann die Brote, die liegen dann immer recht schwer im Magen. Das ist immer so, wenn man jetzt irgendwie chefkoch.de schnelles Bauernbrot zum Abendessen eingibt oder so, ja, irgendwie so ich sag jetzt mal so ein Thermomix-Rezept, so zack, 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 schnell zusammenrühren, Würfel Hefe dazu, halbe Stunde gehen lassen, Teig formen, halbe Stunde gehen lassen, backen. Das ist nicht ganz so geil, weil dann hast du wirklich so einen Klotz im Bauch liegen und wir Menschen sind nicht dazu gemacht, die Stärke, und ich sag's nochmal, Weizenmehl besteht zu 70% aus Stärke, die Stärke zu verstoffwechseln. Da muss vorher ein bisschen Fermentation, ein bisschen Teigabbau, sagt man, muss stattfinden.
Mhm. Ich würde noch zwei Fragen bringen. Einmal eine Frage, die begreife ich nicht, vielleicht begreifst du die Frage, Sebastian.
Ja.
Der Fabian Klasen fragt, wie ersetze ich Altbrot in Rezepten sinnvoll, um trotzdem die Frischhaltung und den Geschmack positiv zu beeinflussen?
Okay, also Altbrot ist das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn wir unser Roggenbrot klein schneiden und wieder vermahlen und beifügen, da gibt's da nichts, was man wirklich als 1:1 Ersatz nehmen kann. Was gerne genommen wird, das ist kein Witz, sind Kartoffelflocken, und Kartoffelflocken, ja, anders, also ne, jeder kennt Kartoffelbrei aus dem Päckchen zum Anrühren, und das wird tatsächlich gerne genommen, weil Kartoffelflocken binden auch sehr viel Wasser. Dann gibt es noch sowas wie Flohsamenschalen, die binden ein Vielfaches an Wasser. Das sind alles so Dinge, die kann man ersatzweise nehmen. Aber ich muss schon sagen, also ich bleibe als Purist gerne bei den Grundzutaten Mehl, Wasser, Salz. Und ein Altbrot ist ja eigentlich nur Mehl, Wasser, Salz, ne, wieder verwendet. Ich bin kein Freund von solchen Streckmitteln, ist jetzt das falsche Wort, hört sich so negativ an, aber wenn man jetzt da anfängt mit Kartoffelpulver oder so Flohsamenschalen und so, kann man machen, aber das sollte so ein, ich finde, das soll so ein Übergangsschritt sein. Als Einsteiger kann man das sehr gut machen, aber irgendwann sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht doch davon wegkommt, um zu einem noch reineren, klassischeren Brot zu kommen. Ja.
Okay. Dann habe ich noch die letzte Frage, die ich bringen würde, und zwar der Hannes fragt. Er ist begeisterter Hobbybäcker. Seit Tag 1 versucht er sich an dem perfekten Baguette, Präsidentenbaguette, hat er geschrieben, mit ja. 48 Stunden kalter Gare.
Ja.
Es passiert recht regelmäßig, dass die Baguettes unten aufreißen und ich komme nicht so hundertprozentig dahinter, was es ist. Liegt das hauptsächlich an der Gare? Und Einschneidtiefe, Fragezeichen, er nutzt in einem Restaurant nur ein Umluftofen, also keine direkte Hitze von unten, also scheint jemand aus der Gastronomie zu sein. Also sein Baguette reißt regelmäßig unten auf.
Okay, das kann natürlich mehrere Gründe haben, aber ich kenne tatsächlich auch das Präsidentenbaguette. Das ist nämlich ein Rezept von Plötzblock. Ich sag ja, der Plötzblock ist einer der bekanntesten und weit verbreitetsten Blogs für Hobbybäcker. So. Und ich habe das Präsidentenbaguette als Hobbybäcker auch oft und lange Zeit gebacken. Und das, was er beschreibt, meines Erachtens ist es direkt schon darauf zurückzuführen, dass er von unten keine anständige Hitze hat, die das Brot hochdrückt und deswegen auf jeden Fall auch in einem Umluftofen, auch in einem Gastroofen, auch in so einem, was habt ihr da immer so, Rational oder wie heißen die Dinger?
Ja, Rational.
Da kann man doch bestimmt auch irgendwie mit einem Schamottstein arbeiten, oder?
Ja, den kannst du einfach reinlegen, ne, klar. Aber ich habe nochmal eine Frage. Du kannst vor allem auch beschwarten, super easy. Ja. Also du hast einfach so eine Beschwartungstaste. Aber wie ist es denn mit so einem Gusseisen-Topf würde auch gehen, oder?
Würde auch gehen, genau. Aber ja. Da kommen wir gleich dazu, weil jetzt machen wir einfach noch Baguette fertig, weil Baguette kriegst du im gusseisernen Topf nicht gebacken. Das ist schwierig. Also natürlich kann es auch an der Einschnitttiefe liegen, aber so ein Baguette schneidet man ja ein, da braucht man das richtige Werkzeug und da muss man eigentlich, am besten nimmt man irgendwie so eine Rasierklinge, das muss wirklich hauchdünn sein und muss dann wirklich mit Schmackes reinschneiden, dass man das Baguette nicht zerrupft. Also wenn man jetzt irgendwie ein stumpfes Messer nimmt und da rumfummelt und dann zerreißt man den Teig eher, anstatt dass man ihn schneidet. Und wenn ein Baguette oder ein Brot generell an der falschen Stelle aufreißt, wenn ein Brot irgendwo ungewollt aufreißt, kann es auch an der Untergare liegen. Das heißt, der Teig ist noch nicht genug gegart. Das war ja auch seine Vermutung oder seine Frage. Und das kann beim Präsidentenbaguette passieren, weil der Teig wird im Kühlschrank gelagert und je nachdem, wenn der so eine Gastrokühlung hat und der kühlt den Teig richtig aggressiv runter auf 3 Grad beispielsweise und wenn der Teig dann zu kalt in den Ofen kommt und noch ein bisschen untergarig ist, dann reißt der unkontrolliert auf. Also ein bisschen die Gare verlängern, ein bisschen länger den Teig, bevor man den backt, bei Raumtemperatur stehen lassen, ruhig ein bisschen mutiger werden und den Stein unten drunter und dann könnte es schon klappen, ja, so aus der Ferne jetzt als Diagnose.
Also soll er einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten durchgehen und gucken, okay, A war es nicht, B war es nicht und einfach mal schauen, wo er rauskommt dann.
Genau, also wir machen auch nichts anderes. Wenn bei uns irgendein Fehler oder was nicht ganz passt am Produkt, dann ändern wir immer nur eine Stellschraube. Das habe ich auch bei Hobbybäckern jetzt schon oft gehört und auch erfahren. Meistens wird an zu vielen Stellschrauben gedreht, ja, und dann weiß man am Schluss nicht, woran hat es gelegen, wenn es klappt oder wo muss man anpacken, wenn es nicht geklappt hat. Also immer nur eine Sache verändern, also jetzt an seiner Stelle ein bisschen längere Gare und dann gucken, was passiert und beim nächsten Mal tiefer schneiden und gucken, was passiert. So.
Alrighty. Ja, das wäre es dann eigentlich so mit den wichtigsten Fragen, würde ich mal sagen.
Ja, wir sind eigentlich durch. Es war eine Stunde, das kam mir gar nicht so vor. Das liegt vor allem auch am Sebastian, das muss man einfach mal so sagen, der sehr ausführlich und gut auf Fragen antworten kann. Das macht schon Spaß.
Ich könnte noch ein bisschen, aber wir sind schon durch, gell? Oder haben wir noch irgendwas an?
Wir sind schon durch. Ich glaube, der Dennis hat sich schon schlafen gelegt.
Ich bin auf jeden Fall auch noch da. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe das auch genossen, da einfach mal zuzuhören. Ich habe tatsächlich auch noch ein, zwei Sachen mitnehmen können und was dazugelernt. Okay. Und freue mich jetzt auch einfach auf mein Brot.
Ja, genau.
Geil.
Da freue ich mich doch. Für dich mit einfach. Und wenn wir irgendwann wieder gemeinsam Sachen unternehmen kann, dann kommen wir mal nach Speyer gefahren und dann futtern wir uns mal durch die Backstuben.
Mach das. Pack die Schürze ein, dann könnt ihr mal so 2 Stunden mit anpacken und mal Baguette schneiden.
Hätte ich wirklich mal Bock drauf.
Ja, mach das doch. Ist doch cool. Genau.
Geil.
Ich meine, wie ist es in euren Restaurants oder Dennis, bei dir, gibt's da hausgebackenes Brot? Das ist ja in der Gastro schon auch so ein Thema.
Wir haben aus Heidelberg einen Bäcker, der uns das Brot backt.
Okay, ihr backt nicht selbst vor Ort, okay. Weil manche machen das ja, manche.
Nee.
Ja, okay. Gut. Aber wie gesagt, ich hätte gerne eingeladen.
Du kannst ruhig sagen, die guten Sterneköche machen das. Das
genau. Ich wollte ihn jetzt nicht in die Bredouille bringen, aber ich, also so ein Brotgang ist eigentlich, ist eigentlich mittlerweile, der gehört zum guten Ton, oder?
Also wir waren ja, im Sosan in Heroldsberg. Schon, ja. Wir waren im Sosan im Heroldsberg und da wird es ja so richtig zelebriert. Also da, da die backen da auch ihr Brot selbst und da gibt es so einen richtigen Brotgang und ich glaube, ich habe 3x Brot nachbestellt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Brot so unfassbar gut war wie noch kein anderes Brot. Es war ein sehr gutes Brot. Aber da merkt man schon auch immer, also für so Brot mit Butter, ne, bin ich so anfällig. Wenn es noch frisch ist, oh, ey, da bin ich einfach, oh, liebe ich einfach. Ich habe jetzt so Bock auf Brot, ja.
Aber ich kann noch mal so eine Geschichte kann ich noch kurz raushauen, wo wir gerade bei diesem Thema sind. Ich hatte mal einen Gastronomen, der hatte mein Brot. Und nach so ein paar Wochen hat er gesagt, du Sebastian, tut mir leid, ich kann dein Brot nicht mehr anbieten. Ich sag so, was denn, schmeckt's den Leuten nicht oder was? Sagt er, nee, aber im Gegenteil, die bestellen immer Brot nach und bestellen Brot nach und ich habe plötzlich gemerkt, mein Bon wird niedriger, weil dann wird auf einmal kein Dessert mehr gegessen, weil die ganze Zeit sich an dem Brot das satt futtern. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ein gutes Brot in der Gastro muss man, glaube ich, auch aufpassen, oder?
Ja, der Dennis sagt immer, Brot ist der Tod, musst du aufpassen. immer wenn wir essen waren, hat er gesagt, pass auf mit dem Brot. Und ich sag dir mal was, ich habe da gar keine Probleme mit. Ich kann nämlich ganz viel Brot essen und danach auch noch ein
bisschen. Allgemein sehr viel essen, deswegen passt das bei dir auch ganz gut. Bei uns ist es halt so, Sebastian, wir bieten das Brot ja auch nicht für Oma an. Das heißt, die Leute müssen bei uns das Brot halt auch bezahlen und das wertschätzen. Ne? Das ist auch eine ganz wichtige Sache, wie ich finde, dass die Leute das nicht als selbstverständlich sehen sollten, dass wenn sie in ein Restaurant gehen, dass sie dann irgendwie für umsonst Brot essen können und sich satt essen können, sondern wir verlangen tatsächlich Geld dafür und so wird es auch mehr wertgeschätzt und es wird halt auch nicht weggeschmissen.
Ja, finde ich super, weil das gibt's auch in Italien, heißt das Contorni oder wie heißt das da?
In Italien?
Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, also ich weiß, dass in Italien immer so ein 1,50 € auf der Karte steht für Brot.
Spanien ist das auch so, ja. Ich weiß,
was du meinst. Genau. Und deswegen, ich finde, das ist eigentlich der logische Schritt auch in Deutschland, dass man einfach sagt, ja, es gibt nicht Brot für Umme und so viel man will, sondern nee, das muss auch x Euro kosten und dann wird es wertgeschätzt. Und dann isst man sich da auch nicht satt dran und dann gibt es auch noch ein Dessert und alles in happy.
Übrigens in Italien, nochmal zum Thema Brot, ist ganz interessant. Ich war, wann war das eigentlich? Noch nicht so lange her, da war ich in Florenz und letztes Jahr. Und das ist super interessant. Ich weiß nicht, ob das schon mal warst, aber die backen ihr Brot ohne Salz.
Ja.
Das hat irgendwie so einen historischen Hintergrund oder so. Und es schmeckt wirklich, es schmeckt scheiße. Liebe Italiener, wirklich, das kann sein, dass es irgendwie für euch was Historisches ist, aber mal mit ein bisschen Abstand betrachtet, schmeckt euer Brot scheiße. Zumindest in der Region. Sorry. Und ich liebe italienisches Brot eigentlich, ne? Also nicht falsch verstehen, aber wir haben hier zum Beispiel einen in Aschaffenburg, der macht auch richtig gutes Ciabatta und Focaccia und so. Und da geht man nachts hin und holt sich das dann frisch. Und am nächsten Tag schmeckt es auch schon nicht mehr so gut. Deswegen der Punkt mit dem Nachmittag, das Brot kaufen, super geil. Das war echt ein Kraus. In jedem Restaurant hat das Brot nach nichts geschmeckt.
Ja, das ist aber so. In der ganzen Toskana kriegst du, war schon zweimal da, kriegst du Brot ohne Salz. Das hat irgendeinen historischen Hintergrund. Da war irgendwann mal was mit Salzsteuer und überhaupt. Und dann haben die da gesagt, die Italiener, jetzt könnt ihr uns alle am Arsch lecken. Wir machen jetzt einfach kein Salz mehr rein, weil die Preise wollen wir nicht zahlen. Und das ist bis heute so. Aber ich finde auch, Brot ohne Salz ist ungenießbar. Selbst wenn man da irgendwie so Olivenöl auf den Teller macht und irgendwie dann 5 Gramm Salz drauf, das macht es auch nicht besser. Wenn wir mal wieder Salz vergessen in unserem Brot, guter Reminder, dann schicken wir das einfach runter nach Florenz und dann sind die happy da unten.
Ja, ey Sebastian, vielen Dank, dass du da warst, online da warst, dass du zu Gast in unserer Show warst. Das hat uns sehr, sehr gefreut, dich wirklich so einen Fachmann für Brot am Start zu haben. Es war eine Riesenfreude, mit dir zu reden. Hat jemand noch von euch noch was, bevor ich jetzt hier noch nach vorne bresche irgendwie?
Nee, ich will einfach nur Danke sagen.
Ich will einfach nur dieses Brot jetzt haben.
Und ich, ich sag auch einfach nur Dankeschön, tschüss und ich gehe fest davon aus, dass wir uns bald mal sehen.
Ja, ich hoffe doch. Ja. Also ich sag auch vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesem virtuellen Gespräch. Hoffentlich sehen wir uns mal bald persönlich. Ihr seid jederzeit eingeladen und alle anderen da draußen, kommt nach Speyer, kommt zu uns, probiert unser Brot, wird uns freuen. Gebt uns Feedback, lasst auf Insta ein Like da. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht.
Und geht mal auf diebrottouristen.de.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Mach's gut. Und hat Spaß gemacht. Hoffentlich demnächst.
Ja, mach's ja. gut, mein Lieber. Dann bis bald. Und wir sagen hier auch Tschüss. Ne? Das war's mit der heutigen Folge Kau und Schluck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war eine tolle Folge. Wie gesagt, er hat schon gesagt, die Brotpuristen heißen sie auf Instagram. Also man kann denen mal ruhig folgen. Ich folge denen auch. Und das ist doch eine schöne Brotfolge gewesen, Dennis.
Absolut.
Und Daniel. Ne?
Sensationell. Ja, absolut, toll. Vor allem, weil die Leute halt mal danach gefragt haben und es konnten wir jetzt endlich mal abhaken. Wunderbar.
Also Schön. Dann bis nächste Woche. Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Shalom. Macht's gut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.